Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokussport mit mir Nemi Sever. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ich freue mich persönlich auch darauf, den Podcast 2022 weiterzuführen und hoffentlich auch einige Ausgaben mehr hinzuzufügen. Heute steht direkt eine runde Ausgabe an, nämlich die 20. Ausgabe von Fokussport. Und ich freue mich wieder über eine besondere Sportart, die wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist, dafür aber umso spannender, cooler und vielleicht auch zerstörerischer. Wir werden es danach erfahren mal, was da am besten dazu passt als Beschreibung. Die Sportart, um die es geht, ist Roller Derby und zu Gast sind Caroline Irschara und Stephanie Thaler oder auch Kick-Ass Carolina und Stevel Wonder genannt. Und die kommen von den Fearless Bruisers aus Innsbruck. Was es mit den Namen auf sich hat, was vielleicht auch so die Risiken in dieser Sportart sind und was für eine politische Bewegung dahinter steckt, das alles sind die Themen der heutigen Podcast-Ausgabe. Fokussport findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und ja, könnt da reingehen, das abonnieren und mithelfen, einfach allen Sportarten mal eine Bühne zu geben, ob groß oder klein. Da kommen dann Sportarten vor wie Trailrunning, Bike Trial oder wie heute Roller Derby. Auf der Website www.fokussport.net findet ihr alles gebündelt. Schaut auch da mal vorbei natürlich und auf allen Social Media Kanälen. Dort findet ihr mich unter Nemi Sever auf Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Zurück zum heutigen Thema Roller Derby. Kurz mal angeschnitten, was es überhaupt ist, bevor wir danach näher drauf eingehen, einfach nur damit man ein kleines Bild davon hat. Man fährt auf einer ovalen Bahn mit jeweils 5 Spielerinnen pro Team, wobei eine Spielerin die anderen Gegenspielerinnen überrunden muss. Das ist so die Punktemacherin, so gesagt. Und die anderen 4 müssen das natürlich probieren zu blocken. Und da entstehen dann diese Blocks, Stöße, Schubsereien. Wir werden es danach, wie gesagt, hören. So die Grundlagen, kurz zur Geschichte. 1935 gab es die erste Veranstaltung, nämlich ein Roller Derby Rennen in Chicago. Da ging es allerdings nur darum, Runden zu fahren. Also es hatte nichts mit der heutigen Sportart zu tun. Der zweite Versuch kam dann in den 1940ern, wo es sehr showlastig wurde. Und man hat sogar ein wenig probiert, brutale Aktionen vorzutäuschen. Also ein wenig wie im Professional Wrestling, auch wenn ich da immer einen Schritt zurückgehe und das nicht unbedingt als Fake bezeichnen will, als großer Wrestling-Anhänger. Aber wieder zurück zu dieser Sportart. Und da hat man es eben gemacht, um das Publikum mitzunehmen. Damals hat man sogar Stadien mit über 50.000 Fans mit diesen Show-Einlagen gefüllt. Es war also sehr, sehr beliebt. In den 1970ern ist es dann von der Bildfläche verschwunden, also die Sportart war dann einfach sozusagen weg und ist dann erst 1999 wieder aufgeblüht. Also eigentlich eine sehr junge Sportart, wenn man jetzt von der neuesten Entwicklung ausgeht. Und diesmal ging es weg vom Show-Aspekt hin zur professionellen Ausführung. Die Spielerinnen kamen dabei von einer Punkbewegung oder der Third Wave Feminism, also der dritten Welle der Frauenbewegung. Und dadurch ist auch die heutige Ausrichtung noch geprägt. 2011 gab es dann erstmals eine Weltmeisterschaft, also auch noch nicht so lange her. Und in Österreich ist es auch noch eine sehr junge Sportart. Da gab es erst 2 Meisterschaften. Nun zugleich 2 Roller Derby Spielerinnen, die bei den Fearless Bruisers in Innsbruck spielen, Caroline Irschara und Stephanie Thaler oder wie vorhin bereits erwähnt, Kick-Ass Carolina und Steve Wonder. Was es damit auf sich hat, hören wir jetzt. Freut mich, euch in dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen.
Hi, danke schön.
Danke, wir freuen uns auch.
Man sieht jetzt bei euch mal noch keine blauen Flecken. Ist alles bedeckt oder ist das eher weniger oft der Fall?
Kommt drauf an, wie schnell man blaue Flecken bekommt. Bei mir ist es eher seltener, da muss es schon darüber hergehen, aber andere kommen schon regelmäßig mit den blauen Flecken.
Bei mir leider auch so. Relativ selten blaue Flecken. Was aber nicht heißt, dass wir wenig Impact haben.
Okay. Seid ihr dann vielleicht auch eher die austeilen, als die es einstecken?
Beides, würde ich sagen. Da kommt man nicht dran vorbei. Dass man selber einstecken muss.
Kommen wir mal auf die Namen, die ich gerade erwähnt habe. Was hat es denn mit den Namen auf sich?
Ja, eigentlich es ist es so ein bisschen wie ein alter Ego, muss man sagen. Es ist einfach das, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, was du das Kiki, woher das kommt überhaupt, dass man den
Ja,
Namen.
genau, also ich glaube, das kommt nur so aus dieser Zeit, wo das eher so ein Show-Ding war, also wo so Sachen inszeniert wurden und das eher so showlastig war, der ganze Sport. Und das ist ein Übrigbleibsel aus dieser Zeit, also dass man sich so ein Pseudonym geben kann und dann auf dem Track eine andere Identität einnimmt oder eben, wie du sagst, ein alter Ego, genau. Und auf dem Track kann ich dann eben Kick-Ass Carolina sein und ja, schon eine andere Art Caro sein als jetzt im richtigen Leben.
Sucht ihr euch die Namen selbst aus?
Ja, es ist ein ziemlicher Prozess. Also für mich persönlich. Ich habe schon lange überlegt, weil man hat ja unendliche Möglichkeiten. Ich meine, es ist ja sehr viel mit Witz dabei auch, und dass halt man versucht, dann irgendwas Hartes mit reinzupacken. So eben Evil, Stevel, ja, oder Kick-Ass. Also das ist, da muss irgendwie so der Fun-Faktor dabei sein, irgendwas Hartes, Toughes. Aber eben die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das macht es dann gar nicht so einfach. Aber bei uns im Team hat es so ein bisschen eingebürgert, dass wir sehr viel mit unseren eigenen Namen irgendwie einen Punch aussuchen. Aber ist eben nicht. Man kann machen, was man will. Ja. Gibt es aber super, super witzige Namen in der Szene.
Die Namen
Ja.
habe ich mir mal von eurem Team aufgeschrieben. Wir haben jetzt schon von euch beiden die Namen gehört. Dann gibt es noch beispielsweise Johanna Bolika, Sandy Crush, Shortcat, Lauretta Vendetta, Penguin, Dusty Minefield, Eve Massive, Miracle Jam. Ja, das waren mal ein Teil davon. Und den Rest vom Team gibt es dann am Ende von der Sendung. Mal ein kleiner Teaser, damit ihr euch das alles anhört, wobei es spannend genug sein wird auf jeden Fall. Habt ihr denn irgendwelche, ich sag mal, Lieblingsnamen von anderen Spielerinnen, die ihr mal gehört habt?
Ich habe einen mal gehört, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, irgendein deutsches Team, Kim Kardashian. Fand ich
Sehr
sehr
gut,
stark.
sehr gut. Steffi?
Ja, dann muss ich überlegen. Fällt mir jetzt gerade so spontan gar nichts an. Das ist einfach die Nervosität. Total.
Nennt ihr euch dann eigentlich bei diesen Spitznamen oder bei den eigentlichen Namen?
Schon viel, also mit den Spitznamen. Also
Okay.
die Caro, sagen wir auch Kiki, also es ist dann auch wieder so Abwandlungen davon. Und das, ja, eigentlich nennen wir viele Stiebel, ja.
Okay.
Ich finde, das setzt sich dann auch so im Alltag durch irgendwie, gell? So
Ja,
langsam.
ich hab ja auch im Telefonbuch habe ja die Nummern auch mit den Derby-Namen eingespeichert, weil ich das halt gestammt
Man identifiziert sich ja wirklich stark damit, deswegen.
Ja, so ein alter Ego halt. Es ist wirklich, wie gesagt,
Ja.
ich schaue viel Wrestling und da ist es ja genau gleich. Da macht man sich ja so seinen eigenen Charakter und zieht das dann einfach voll durch, was ja einfach cool ist, finde ich. Die Zahlen müssen ja auch einzigartig sein. Sieht man zum Beispiel an 0815 von Steve. Und bei dir, Caro, ist es 77. Hatten das eine besondere Bedeutung?
Ja, meine Nummer ist ein bisschen eine Standardnummer wegen eben 77, also so als Zeichen für Punk, oder das war so dieses 77 Raw Punk. Und das haben ganz viele Teams eben, die diese Nummer hat. Also das ist jetzt nicht so ganz speziell, aber ihr habt eben nichts, auch, also mir ist ja keine Nummer eingefallen, die jetzt wirklich für mich unbedingt, also wollen mich so stark damit identifizieren. Es war eher so ein bisschen, ja, was nehme ich für eine Nummer, passt.
Identifizierst du dich mit der 0815, Stil?
Ja, das ist auch eher so aus Witz eigentlich, weil es ja auch, ich meine, der Ursprung von der Nummer, das ist ja auch, hat ja dann wieder mit Maschinengewehr zu tun, ursprünglich. So, also eine gewisse Norm ist das. Und dann habe ich gedacht, das ist halt auch was Toughes, gell? So.
Also steckt einfach viel Überlegung dahinter, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denken würde. Aber da, ja, ist dann schon viel überlegt worden. Kommen wir dann auch zur Sportart selbst mal, also zur Ausführung, weg von den Namen. Es ist ja ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen und eine kurze Erklärung, wie das abläuft, vielleicht mit der Bahn, mit der Anzahl der Spielerinnen, den einzelnen Rollen im Team, den Punkten der Spieldauer, könnt ihr da mal einen kurzen Überblick geben, wie das so abläuft.
Okay, ja, dann fange ich mal an, oder? Du kannst mal. Genau, also das Spiel findet auf einer ovalen Bahn statt, das ist ein Track und da braucht es eine ziemlich große Halle, also es braucht so eine Dreifachhalle, um das überhaupt ja, markieren zu können. Und wir haben jetzt glücklicherweise eine Markierung im Landessportzentrum, also wir müssen das, am Anfang haben wir das immer selber aufgezeichnet mit Kreide und so Tape. Und genau, das ist einmal die Grundlage. Und dann gibt es pro Team, wie du vorher schon gesagt hast, also 5 Spielerinnen, die am Spielfeld sind. Aber das Team kann insgesamt aus 15 Spielerinnen bestehen, die also bei einem Spiel jetzt teilnehmen können. Und da gibt es den Unterschied eben zwischen Blockerinnen und der Jammerin oder Jammerinnen. Und die Jammerinnen haben eben den Stern auf dem Helm oben, also so eine Helmhaube mit Stern, und die sammeln die Punkte, indem sie die gegnerischen Blockerinnen überholen. Und die Blockerinnen können sie aber eben mit quasi dem ganzen Körper, es gibt schon eigene Zonen, blockieren und darin hindern, also vorbeizukommen. Und pro überholte Blockerin bekommt die Jammerin einen Punkt. Und das Ganze ist unterteilt in Jams, also ein Jam dauert maximal 2 Minuten. Und die erste Jammerin, die durchkommt, bekommt den Lead-Jammerinnen-Status. Also das heißt, sie kann diese Runde früher abbrechen. Wenn sie jetzt zum Beispiel schon 4 Punkte hat und die andere ist gleich hinter ihr, könnte jetzt auch 4 Punkte machen, dann kann sie das rechtzeitig noch abbrechen. Genau, und gleichzeitig ist es beim Spiel auch so, dass es, also es gibt einerseits die Defense-Strategie, also dass man versucht, die Jammerin zu blockieren, und andererseits schaut man aber auch, dass die eigene Jammerin beim gegnerischen Block durchkommt. Also es ist so ein Wechselspiel aus Defense und Offense gefragt. Genau. Ich weiß nicht, Steve, magst du noch was ergänzen?
Ja, ne, ich glaube, das waren eh schon die guten Basics. Also es ist aber, warum jetzt auch 15 Spielerinnen aufgestellt werden können. Man kann sich vorstellen, dass eben wenn jetzt ein Jam auch wirklich 2 Minuten dauert, dass das schon sehr anstrengend ist. Und wenn man dann mehrere Jams drinnen ist, kann auch mal passieren, dass man nicht gleich ausgewechselt wird, aber das geht schon auf die Kondition und auf die Kraft. Deswegen ist es eben ganz gut, dass da immer der Wechsel stattfindet. Und das ist dann zwischen den Jams dann eben 30 Sekunden Pause und dann fahren die anderen runter und die anderen fahren drauf und dann startet das Ganze von neuem. Genau. Also es ist sehr, sehr schnelllebig auch zum Zuschauen. Also es ist, die Zeit vergeht wie im Nu, also es ist sehr unterhaltsam. Hört man auch immer von den anderen Besucherinnen. Und wir sind selber selten in den Genuss, dass man mal nur zuschauen können. Aber es macht auf alle Fälle sehr Spaß. Und eben wenn man mal so diese Basics verstanden hat, dann kommt man mal ganz gut mit. Es ist eigentlich auch immer, dass auch Moderation dort ist bei den Spielen, die da ein bisschen erklären, weil eben die Regeln auch sehr komplex sind, die weiteren. Was man jetzt alles nicht darf, was man darf, was es für Strafen gibt. Genau, und da kommt man dann auch oft nicht mit, was ist da jetzt passiert. So, dann ist es ganz gut, wenn das jemand auch noch parallel erklärt.
Ihr habt ja schon auch erwähnt, die Trefferzonen, die Blockingzonen, da gibt es ja auch strenge Regeln, wie man oder mit welchen Körperteilen man blocken darf und wo man die Gegnerinnen treffen darf. Vielleicht da ganz kurz mal, was so die No-Gos sind und was man machen darf.
Ja, also man darf einmal sicher nicht so mit einem Helm voraus über die Leute einbauen. Das ist ein Klassiker. Ich meine, man hat ja sehr viele Protektion an, also das ist vielleicht auch so mal zur Erklärung, dass also eben Helm, wie schon erwähnt, dann wenn man Zahnschutz, Handschützer, Ellbogenschützer und Knieschützer, ohne die richtige Ausrüstung darf man jetzt gar nicht spielen, zum Beispiel. Deswegen ist das schon mal ganz prinzipiell hilfreich, weil das federt natürlich einiges ab, wenn man jetzt irgendwo hinfällt. Also Da fühlt man sich dann schon ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ansonsten eben jetzt so High Block, das wäre jetzt eben, wenn man dann halt mit dem Kopf irgendwie blockt oder Low Block, man darf jetzt dann nicht einfach mit die Fierce irgendwie jemanden reinkicken. Ist eigentlich so die Blocking-Zone, ist eigentlich so Oberschenkel, also ein bisschen weiter oben bis eben da herum her. Aber also die Frontseite geht auch, aber sonst eben Seite und so Mittel hinten, aber jetzt nicht eben direkt am Rücken. Da muss man eben schauen, das ist dann, wenn man jetzt am Anfang, wenn jetzt die Jammerin startet und da stellen sich natürlich die Blockerinnen dann auf, um die aufzufangen, dann darf sie jetzt nicht einfach gerade im Rücken reinfahren.
Ist ja dann auch
Genau.
schwer zu kontrollieren mit so vielen Spielerinnen. Da passiert ja einfach einiges und ich habe auch gelesen, es gibt ja bis zu 7 Schiedsrichter. Was machen die denn alle? Wie ist jeder für einen bestimmten Part zuständig oder müssen die alle auf alles achten? Wie läuft denn das ab?
Also, die teilen sich da ein bisschen die Aufgaben auf, weil eben so viel passiert. Und es ist ja ein ziemliches Gewusel. Deswegen gibt es eben verschiedene Positionen bei denen. Ich bin jetzt nicht die Expertin, jetzt bist du besser.
Da gibt's,
Aber
also es gibt zum Beispiel Jam-Referees, die schauen nur auf die Jammerinnen, also ein Referee pro Jammerin. Dann gibt es das Inside-Pack und das Outside-Pack. Und das Pack ist ziemlich kompliziert oder auch, glaube ich, von außen ein bisschen kompliziert. Das ist die größte gemeinsame Menge von Spielerinnen, also aus beiden Teams. Und das darf sich immer nur in einem bestimmten Abstand voneinander fortbewegen. Also da gibt es diese Markierungen am Boden, das sind so 3 Meter Markierungen. Und sobald da das dann irgendwie zerstört wird, also es muss immer so ein, wie so ein Knödel sein oder so ein Knotenpunkt. Und wenn es dann zerstört wird, dann gibt es eben sofort ein Penalty für das, dass man dann das Gameplay zerstört sozusagen. Und da gibt es eben einen Schiri für oder eine Schiri für Inside und einen für Outside Pack. Und dann gibt es noch eine Person, die Head Referee macht, also die auch die anderen Entscheidungen nochmal zum Beispiel überblickt oder die so grundsätzlich also diesen Überblick über das Spiel behalten soll. Genau. Und das gibt es ja so insgesamt bis zu 7 Personen, die da für zuständig sind. Und dann gibt es noch die zahlreichen Non-Skating-Officials beim Spiel, die also die Penalties aufschreiben oder die Zeit stoppen in der Penalty-Box oder tracken, also wie viele Leute gehen immer rein, zum Beispiel, wer geht wie oft rein. Also gibt es dann auch so statistische oder so, ja, so Stats, wo das dann alles eingetragen ist. Und genau, also recht aufwendig, dieses ganze Prozedere rundherum. Aber eben auch sehr chaotisch, wenn jetzt keine Personen von außen das überwachen. Man sieht einfach, also selber, ich als Spielerin merke ich kaum, wenn es jetzt nicht ein totales Foul ist, ob ich jetzt zum Beispiel rausgefahren bin und wieder vorne rein oder so. Also das, deshalb genau wichtig, dass andere den Überblick haben.
Dadurch, wie wir jetzt schon gehört haben, da kann es ja auch eben zu diesen Blocks und so weiter kommen. Natürlich ist da die Ausrüstung auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr habt ja einen Helm, Ellbogen, Knieschoner, einen Mundschutz auch und fahrt mit den Rollschuhen dann auch. Ist das dann, das sind so einige Sachen, ist das dann auch ein sehr teurer Sport, wenn man sich das alles mal selbst zulegen muss?
Ja, also es gibt so zum Einsteigen kann man natürlich günstigere Varianten wählen, aber das ist so ein bisschen wie, glaube ich, jeder Sport, dass halt irgendwann, wenn man dann besser wird und dann halt bessere Sachen braucht, dann wird es schon teuer. Weil es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt so klassisch fürs Skaten, Inline-Skaten, so diese Schoner hat, die kleinen, die sind natürlich da günstiger. Und irgendwann, so gerade im Blocken A, braucht man halt schon die größeren, weil man merkt halt, man fällt halt oft hin. Und da braucht man dann schon noch was Besseres. Und die kosten dann zum Beispiel schon 80 Euro. Also finde ich jetzt für Knieschützer irgendwie auch. Und ja, die Schuhe sind natürlich, da geht es nach oben hin. Also dann 500 Euro, 800 Euro, je nachdem. Also und die Rollen, weil dann ist ja auch, die Rollen haben ja verschiedene Stärken. Und dann kann man natürlich auch schauen, je nach Boden, dass man diese anpasst. Und da hat man dann auch mehrere und kann es dann immer so austauschen, je nachdem, wo man spielt. Genau, also das, da kann man schon Geld reinstecken auf alle Fälle.
Und ich habe so am Anfang vor allem gedacht, ja, das brauche ich nicht. Also ein Set Rollen wird wohl reichen. Und dann habe ich, nein, da investiere ich sicher nicht mehr. Und jetzt habe ich ungefähr für jede Halle auf der Welt, glaube ich, adäquates Bar. Also es ist irgendwie, ja, man kommt recht schnell dazu, dass man, oder man neigt dann dazu, mehr Geld eben auch auszugeben, wenn man sieht, okay, es bringt wirklich was. Aber ja.
Gibt es dann da wirklich auch Unterschiede, je nachdem, welcher Halle man spielt, dass es da eben die Rollschuhe ausmachen?
Ja, schon sehr.
Ja, weil die Zahl, also es gibt eben so gewisse Zahlen bei den Rollen und je höher die Zahl, umso härter sind sie. Und das ist halt dann, wenn jetzt der Boden eher weicher ist oder klebriger und man hat weiche Rollen, dann kann man halt, dann bremst es dann halt da ab. Ja. Man kann mischen, also man kann ja Rollen auch mischen. Also sagt das innen, also gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber man kann auch weichere und härtere mischen, dass man halt gut an Speed kriegt, aber dann halt beim Bremsen auch wieder an Halt hat. Genau, also es bringt schon was. Sonst ist dann oft, wenn man dann irgendwie eine neue Halle hat und dann hat man irgendwie unpassende Rollen und dann bremst man mal und dann ist einmal so ein Überraschungsmoment, so, ja.
Ja.
Okay, fragt ihr das dann im Vorhinein auch ab, also wie die Halle oder wie der Boden ist?
Ja. Genau, das ist man, also man macht immer vor den Spielen so ein Agreement sich aus, also wirklich so ein Vertrag, wo dann eben beide Seiten unterschreiben. Und da sind dann auch meistens die Infos schon drinnen, also welche Halle oder wie der Boden ungefähr ist, was sie eben ungefähr für Rollen fahren. Das wird meistens eben schon kommuniziert, so genau. Weil eben es kann, also einmal kann ich mich erinnern, da haben wir in der Schweiz gespielt und da war es so ein weicher Boden, das war, also du bist eigentlich nur eingesunken. Und dann, ich weiß nicht, ob man sich vor Ort Rollen kaufen konnte oder so, aber irgendwie, ja, das war dann ganz, also schwieriger, viel schwieriger gleich zu spielen. Wobei mir schon vorkommt, wenn das Spiel dann beginnt, ist man eh wieder auf 180 und schaut irgendwie einfach durchgegangen. Aber genau, wenn man es weiß, ist es natürlich besser, ja.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, weil es ja andere Sportarten, sage ich mal, gibt. Ich nehme da immer Beispiel Fußball auch gern, bei denen man zum Beispiel sagt, okay, lassen wir das Gras lieber länger wachsen, weil das andere Team da nicht so gut drauf spielt. Und da ist es ja in dem Fall so doch fairer, sage ich mal, wenn man es einfach im Vorhinein weiß und alle sich auf dasselbe einstellen können.
Ja, also man macht gern Wettkämpfe und so, aber es ist sehr freundschaftlich in der Szene. Das muss man einfach sagen. Also ich sag jetzt im Vergleich mit Fußball, das also zieht sich in alle rein. Also auch Publikum, was da angeht, das ist sehr, da wird für alle gejubelt und beim Fußball weiß man ja, wie das da eher abgeht, gell? Dass man sich gegenseitig was zu Fleiß tut, sondern eben, das ist auch so das Schöne dran, dass irgendwie so jeder mitfeiert und es dann egal, wer auch gewinnt. Man, natürlich will man selber gewinnen, aber es ist dann auch, wenn es coole Spiele sind, dann passt es auch einfach und man freut sich dann einfach auch
Ja,
drüber.
genau, das ist vielleicht auch so ein Ding, weil es eben doch ein Randsportart ist, glaube ich, oder man freut sich grundsätzlich, wenn es überhaupt Teams gibt, die das machen und die vielleicht irgendwo in der Nähe sind und nicht, dass man nicht zu weit reisen muss oder, ja, genau. Und da beliefert man sich da echt mit allen Infos oder auch, dass man schaut, dass die Schlafplätze bekommen oder die Anreise irgendwie für sie mitgestaltet oder so. Also das ist schon wirklich ein sehr solidarisches Klima.
Den Aspekt schnappen wir danach nochmal auf. Gerade so, sagen wir mal, zum Abschluss dieses Themas des Sports im Allgemeinen, also der, wie es abläuft. Ihr habt ja auch gesagt, ihr fallt da öfters hin. Es gibt ja auch bessere Schoner, die man sich dann zulegen kann. Wie oft verletzt man sich denn? Oder gibt es auch öfters mal gröbere Verletzungen?
Es geht, finde ich. Ich glaube, die Leute sind da eher überrascht, weil es wirkt ja sehr, natürlich ist da viel im Hitten dabei und Kampf und Kontakt, einfach ist ja Kontaktsport. Aber ich finde, für das, wie es klingt, passiert recht wenig. Man ist natürlich, man bereitet sich da ja vor und man ist dann auch aufgewärmt und schaut, dass das auch passt, dass man auch eben halt die Technik drauf hat, dass eine gewisse Kontrolle dabei ist. Aber eben dafür geht es eh ganz gut. Also bei einem Spiel habe ich mich jetzt noch nie so richtig verletzt. Ja, eine Rippenprellung habe ich mal gehabt, aber das war vom Training mal. Also das Rippe war schon ein paar Mal bei uns im Team, gell?
Rippenbruch, ja.
Nase und Nase.
Nase, genau. Also Knöchel, so ein bisschen was, da ist auch immer wieder. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch, das ist eigentlich recht für das, was man so erleidet. Da muss ich denken, nein, geht's eigentlich eh sehr oft sehr gut aus.
Da kam auch eine Frage auf Instagram von Klein Bibi. Ist das Verletzungsrisiko höher als bei anderen Sportarten?
Ich glaube nicht.
Ich
Das ist
glaube auch nicht. Ja,
ja
weil man.
oder Skifahren oder ich weiß nicht, wirklich vor, bei anderen Sachen passiert ja auch oft viel.
Ja, und man wird so schrittweise hingeführt da, oder? Weil ich habe mir zuerst gedacht, ja, jetzt lerne ich mal skaten und dann schaue, ob mir das überhaupt gefällt und so, oder ob das überhaupt was für mich ist. Und dann lernt man ja, also ja, es geht ja so schrittweise, dass man sich ein bisschen Kontakt, dann mehr Kontakt und so, je nach Level dann sich steigern kann. Und dann lernt man natürlich auch fallen oder genau, wie man sich am besten irgendwann hinhaut, wenn es nicht mehr geht. Und
Also dieses False Mall nennt man das auch, dass man halt, wenn man dann hinfällt, dass man dann halt eher zusammengeht, dass man dann nicht die Hände dann so hat, weil dann kann es natürlich passieren, dass jemand drüber fährt. Also das Risiko will man jetzt nicht so eingehen. Und es hat auch früher, jetzt haben sie das ja überarbeitet auch bei den Regeln, aber früher war ja auch der MST, also der Minimal Skills Test, angefordert. Das heißt, da hat man eben auch so wie eine Prüfung machen müssen, wo eben ganz viel verschiedene so kleine Aufgaben waren, was man halt können muss, damit man dann spielen kann. Also jetzt eben Bremsen, so verschiedene Bremsarten, dann, dass man auch gehittet wird, dass man dann auch immer so eine gewisse Stabilität hat. Dann war so in 24/7, so in 7 Minuten, 4, na, 27/5.
27,5, genau.
5 Minuten 27 Runden fahren, was schon ziemlich knackig ist. Ja, zum Beispiel, oder drehen, springen, rückwärts fahren, so, das war eigentlich so, was so dabei war. Und da eben, da braucht man schon ein bisschen eine Grundsicherheit einfach, weil das ist so ein bisschen der Aspekt, dass sich jetzt nicht jeder ohne mal eine Zeit zu trainieren, sich jeder auf den Track stellt, weil dann ist es halt auch so, was gefährlich sein kann. Weil wenn man dann nicht weiß, welches Level der hat, die Person, und man fährt dann eben in einen Block rein und da ist eben ganz frisch und dann was, fliegen alle um und so, das ist dann so ein bisschen was.
Genau, also Stabilität ist so ein wichtiges Ding, glaube ich, einfach dann, da kann man schon vieles, glaube ich, jetzt vermeiden oder immer, dass das nicht ganz so ausartet. Wobei natürlich ein Risiko immer dabei ist, also das ist völlig
Klar.
klar.
Ja, und dann haben wir mal gesehen, dass es da auch größere Anforderungen auch gibt. Wir haben gehört, dass da ja eine solidarische Gemeinschaft ist. Da gehen wir noch näher danach drauf ein und haben auch ein bisschen was über die lustigen Namen gehört, über die Alter Egos. Und damit schließen wir mal den, sage ich mal, den Regelteil ab der Sportart und kommen gleich mal auf die Bewegung hinter dem Roller Derby zu sprechen. Wir sind wieder zurück bei Fokusport und heute das Thema Roller Derby und zwar mit Caroline und mit Stephanie oder mit Kick-Ass Carolina und mit Stevie Wonder. Ich sag's immer wieder gern, weil es einfach richtig cool ist, meiner Meinung nach.
Wir hören es auch gern. Sehr gern.
Sehr gut. Es ist bei der Sportart, ich habe es anfangs schon erwähnt, es kommt von einer Frauenbewegung, von einer Punkbewegung. Alles auch feministisch geprägt oder auch rebellisch, sage ich mal, so ein bisschen dahinter. Das haben wir auch gehört jetzt, dass man einfach so ein bisschen auch bei den Namen was Härteres mal wählt, einfach um was ja zur Sportart selbst dann auch passt. Was man jetzt aber oft im Sport hört, ist die Aussage, Sport und Politik sollte man trennen. Wenn man jetzt aber die Sportart ansieht, ist ja einfach die Sportart auch durch eine politische Bewegung entstanden. Wie steht ihr denn zu dieser Aussage, dass man Politik und Sport vielleicht trennen sollte?
Meiner Meinung nach nicht. Also, ich denke mal, solche Bewegungen, das ist ja, das zeigt ja dann auch was auf, irgendwie. Und das hat ja dann auch viel mit Politik zu tun im Hintergrund. Weil auch jetzt so vom Roller Derby her eben, dass Frauen oder Frauen, die sich als Frauen, Menschen, die sich als Frauen verstehen, so identifizieren oder lesen, oder mittlerweile ist ja auch so diese Non-Binary-Ecke, da ist ja gesellschaftlich, wird ja auch den Frauen was zugeschrieben, wie sie sein sollen, wie sie sich geben sollen, und da zählt ja jetzt Roller Derby nicht dazu, würde ich jetzt sagen. So runtergebrochen. Also eben dieses Starke, dieses Wilde, dieses, dass man sich gegenseitig eine haut, also plakativ gesagt, alles kontrolliert, gell? Und da finde ich eben, dass man mal einen Raum hat, wo man das machen kann, und wo das dann auch was Gutes ist, wo man sich dann gegenseitig komplimentiert, so, boah, wie stark bist denn du, die kriegt man überhaupt nicht nieder, oder du. Eben, du schlängelst dich da überall durch oder du hittest da so haut eine. Das ist dann einfach was Gutes, wo halt das Frauen eigentlich so in der Gesellschaft ein bisschen abgesprochen wird. Also, und das dann eben mit Menschen zu teilen, die dann zuschauen kommen und alle davon begeistert sind, wenn sie das sehen, das ist halt dann schon ganz cool. Und finde ich, kann halt mitunter auch so ein bisschen helfen, um das Bild ein bisschen aufzubrechen.
Genau, und ich glaube eben, dass man es eigentlich gar nicht trennen kann. Also natürlich ist es, würde ich jetzt auch sagen, sagen wir in erster Linie ein Sportverein, aber es gibt halt immer irgendwelche politischen Dimensionen. Also wir sind ja irgendwie nicht losgelöst von der Gesellschaft oder von überhaupt von politischen Kontexten. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das eben, wie du gesagt hast, Stil so aufzubrechen oder selber ein Statement zu setzen, dadurch, dass man das einfach macht, also ohne jetzt großartig das so zu verkünden, aber einfach dadurch, dass man das macht, verändert man schon ja ein bisschen diese Praxis auch, oder das verändert ein bisschen, versucht man ein bisschen das Bild auch damit zu verändern. Und das geschieht eben so. Währenddessen, dass man das eigentlich macht, merkt man dann immer wieder so, aha, ja, eigentlich kann ich doch irgendwie stark sein oder eben aggressiv sein und muss nicht eben diese ganzen Erwartungshaltungen erfüllen, dass ich zerbrechlich bin, dass ich schwach bin und dass ich auch eben einmal jemanden rauskicken kann oder niederhitten. Genau, das glaube ich macht schon sehr viel aus. Also ich würde da diese Verbindung schon auch als sehr positiv empfinden.
Das Lied Bad Reputation von Joan Jett ist ja eines eurer Lieder, sage ich mal, ein Skate-Out-Lied von euch. Und da habe ich mal einfach ein paar Zeilen rausgeschrieben, weil, wie eben schon erwähnt, diese Vorurteile kommen halt einfach, vor allem bei Randsportarten, wie ich es persönlich auch gesehen habe. Zum Beispiel bin ich ein großer Anhänger des Darts und da ist halt auch einfach sehr viel in eine Ecke gedrängt. Und das ist halt bei euch in dem Fall auch. Und bei diesem Lied, ich lese mal einen Teil des Lyrics vor auf Englisch und dann eine kurze Übersetzung. Das glaube ich ziemlich gut ja auch zutrifft, sonst hätte man das Lied ja auch nicht gewählt, klarerweise. Das geht so, und zwar: I don't give a damn about my reputation. A girl can do what she wants to do and that's what I'm gonna do. And I don't really care if you think I'm strange, I ain't gonna change. And everyone can say what they wanna say, it never gets better anyway. Übersetzt, ganz frei nur kurz, es interessiert, also mein Image, mein Ruf interessiert mich nicht sozusagen. Ein Mädchen, eine Frau kann tun, was sie will und genau das werde ich auch tun. Und es interessiert mich nicht, wenn ihr denkt, dass ich seltsam bin. Ich werde mich nicht ändern und jeder kann sagen, was er sagen will. Es wird sowieso nicht besser. Es wird sich sowieso nichts daran ändern, an diesen Aussagen. Das spiegelt ja auch sehr diese Sportart wider, wie man auch gehört hat jetzt. Man sieht euch ja sicher auch, ihr habt das wahrscheinlich auch erlebt oder vielleicht in eurem Kreis von Kolleginnen, die da mitspielen, dass man euch mal komisch ansieht oder dass der ein oder andere blöde Kommentar kommt. Wie wahr sind denn diese Worte aus dem Song? Vielleicht Caro mal.
Naja, also ich glaube schon eben, dass man das Frauen oft einfach nicht zutraut, dass sie eben so einen Sport spielen, der wirklich hart ist und Vollkontakt. Und was ich schon öfter gehört habe, ist eben, man, das habe ich mir nicht so krass vorgestellt, oder? Also das, ich habe mir schon vorgestellt, dass es so ein bisschen schubsen und so. Aber das ist jetzt eben doch wirklich so viel Impact ist, aber auch eben so strategisch und so weiter, dass das eben vielleicht eben die Erwartung doch ein bisschen gesprengt hat. das vielleicht würde ich schon sagen, aber sonst eben habe ich eigentlich eher immer das Gefühl, dass viele sehr begeistert sind oder das sehr, sehr feiern dann auch.
Ja, schon. Also immer, das ist halt das eine, dass viele kennen das ja dann auch gar nicht, dann muss man das einmal erklären. So, und dann finden sie es eh recht interessant oder so irgendwie spannend. Man begegnet eigentlich eher selten jetzt so dem, dass sie jetzt irgendwie sagen, ah ja, dass Frauen sowas machen können, habe ich jetzt noch nicht so erlebt, eher, das ist eher nicht da. Und ich meine, in seltenen Fällen gibt es dann schon auch Männer, unter Anführungsstrichen, die dann halt irgendwie so gern Tipps geben. Also eher so die Mansplaining-Ecke, was natürlich schwierig ist, wenn man so denkt, dass jemand, der nicht spielt, das erklärt, wie man dann tun soll oder warum man das so und so nicht machen. Ja.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also es gibt so Tipps, zum Beispiel hat mir einer mal empfohlen, dass wir Squats machen sollen. Und wir machen natürlich immer Squats. Die Standardstellung, in der man eigentlich ist, ist ja eben ziemlich kniebeugenmäßig. Oder eben, dass wir halt auch, ob wir also Ausdauertraining zum Beispiel machen, also da gibt es natürlich dann schon, das ist wirklich was, was mir schon öfter vorkommt, dass dann halt Leute, ja nie Rollschuh gefahren sind oder so, Tipps geben, wie man besser fahren kann oder so ein paar Technik-Skills vielleicht. Und das ist schon eben, glaube ich, etwas, das natürlich, wenn wir das als Frauen machen, eben von der männlichen Seite dann halt kommt. Das stimmt, genau.
Vielleicht, weil wir auch gehört haben, ihr habt ja auch beispielsweise blaue Flecken mal davongetragen, natürlich durch die Checks oder sonst was. Ist das dann so, dass man das vielleicht bei der Arbeit oder in der Öffentlichkeit oder so auch mal verdecken muss oder will? Oder ist das, geht man vollkommen offen damit um und sagt, klar, ich mache die Sportarten, das ist halt so und ist ja egal, wie ich dann oder wie bei meinem Körper, wie das aussieht, wenn da mal ein riesen blauer Fleck da ist?
Also bei mir persönlich, ich kriege das ja recht wenig, weil es, glaube ich, so Körpergegebenheit einfach. Deswegen ist es für mich persönlich nicht so tragisch, auch wenn ich jetzt einmal einen blauen Fleck habe, weil da bin ich jetzt halt ein bisschen grün, aber das ist mir jetzt dann auch egal. Eben meine Arbeitskollegen, also die Trish zum Beispiel, die ist eben so mit der Arbeit ja zusammen. Und die hat da eben, die kriegt da schon leichter blaue Flecken und wir arbeiten eben mit Jugendlichen. So Berufsorientierung, die natürlich auch manchmal so von der Geschichte her, so von der eigenen, vielleicht auch schwierige Zeiten gehabt haben, so vom Aufwachsen her. Und da ist dann natürlich oft nicht so günstig, weil sie war dann schon mal ein Gesicht blau und so bei die Hände, bei die Arme. Und wenn dann halt im Sommer ist, das ist dann schon ein bisschen, wenn es dann halt, weil bei Frauen einfach auch noch der Faktor dazu kommt zu der Misshandlung. Also, wo man dann halt irgendwie meint oder meinen könnte, dass da halt sowas dahinter steckt, was vielleicht jetzt bei Männern eher weniger dieser Opferstatus dann dazu gedacht wird. Also kommt, glaube ich, so individuell drauf an, wo man arbeitet, mit wem.
Ja, bei mir wäre es jetzt eben kein Problem. Also ich weiß, nach der ÖM bin ich, hatte ja ziemlich viele blaue Flecken da, weil das doch ein intensives Wochenende war. Und dann bin ich wirklich so ins Büro und habe gesagt, ah, schau, da ist so immer so voller Stolz präsentiert, dass ich eben Roller Derby spiele. Genau, aber also da bin ich dann immer ein bisschen stolz, wenn ich welche kriege, aber eben, ich kriege auch nicht so leicht.
Ja, das ist so die andere Seite. Die sind schnell trinken, die sind immer so, ah, jetzt habe ich schon wieder, und jetzt war das Training, irgendwann hat mich da Hautdruck, jetzt habe ich auch schon wieder. Und wir sind dann so, boah, schau mal. Endlich einmal.
Genau.
Stolz auf die blauen Flecken, das gibt's auch. Da sieht man auch die Sportart wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den anderen Sportarten, bei denen man eher so ist. Ja. Ah, warum? Verdammt.
Genau.
Um nochmal zurück auf die politische Haltung auch zu kommen, eben wie gesagt, Feminismus ganz stark. Und was ich ganz witzig auch finde, zum Beispiel bei euch, was umgekehrt ist, zum Beispiel die Cheerleader, dass da auch öfters männliche Cheerleader gibt. Und nicht eben die Männer machen Sport und die Frauen cheerleaden, sondern genau die umgekehrte Seite. Und genau da sieht man ja auch, dass ihr so das Rollenbild, dass man das in der Gesellschaft so ja verankert ist, dass ihr das so ein bisschen dreht und einfach mal einen anderen Aspekt, eine andere Perspektive auch aufzeigt.
Wobei das ja ganz interessant ist, weil Cheerleading war ja ursprünglich auch von Männern. Das hat sich dann irgendwann nur so entwickelt, dass das dann so klassisch dann die Frauen gemacht haben. Oder das ist dann halt, wenn man jetzt heutzutage verknüpft man das Bild so, das machen Frauen. Und dabei war es im Ursprung ganz anders. Das finde ich dann immer ganz witzig, wenn man so auf Sachen da kommt. Aber jetzt bei uns im Team ist es sogar, also wir sind ja gemischt. Also wir haben ja die Cheerleaders und da sind Männer und Frauen dabei, genau. Aber
Sehr
natürlich
schönen Leggings.
die bekannten, die Vierleaders, die von den Wienern, vom Wienerinnen Team, das sind durch die Bank Männer, ja. Und ich meine, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre und die sind ja richtig gut geworden. Also die sind, das ist echt ganz
Ja.
cool zu zuschauen, muss man sagen.
Ja, das ist wirklich so eine riesen coole Show immer. Also die waren, glaube ich, auch beim Weltcup in Manchester, das bei der letzten Ausgabe, und ja, sind natürlich total gefeiert worden. Also die sind auch eben akrobatisch so super drauf, und dann haben sie diese Glitzer kurzen Hosen und so, und das macht schon voll was her, ja.
Dann, weil wir das jetzt alles eben gehört haben, auch was ein bisschen anders ist, was ein bisschen, ja, alle eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Bubble, aber man ist ja da, alle haben so dieselben, sage ich mal, Gedanken und Vorstellungen und bewegen sich in einem ähnlichen Rahmen. Und ihr habt schon gesagt, da gibt es auch eine spezielle Verbindung mit diesen Personen, weil es eine Randsportart ist, weil man auch eben so, ja, mit diesen Personen eine ähnliche Haltung hat. Schlägt sich das dann auch aufs Spiel nieder, dass das einfach viel fairer ist?
Ja, vielleicht, also während des Spiels weiß ich eigentlich gar nicht genau, da ist man da schon sehr spielfokussiert und da Gewinn fokussiert. Aber ich glaube schon, also grundsätzlich habe ich jetzt eigentlich fast immer das Gefühl gehabt, dass es ziemlich fair hergegangen ist und dass die Leute jetzt nicht extra irgendwelche Fouls begehen oder so. Also das wäre mir eigentlich überhaupt noch nie so vorkommen. Und ja, es ist halt das Klima ganz angenehm, also dass man sich nach dem Spiel gleich eben gegenseitig eben sagt, wow, der eine Hit war Wahnsinn oder so, also man überschüttet sich da mit Komplimente oder so, und das genau, das ist so das, diese ganze Kontext ist schon sehr freundschaftlich, glaube ich, und ich finde es eigentlich schon auch sehr fair, muss ich sagen, ja.
Man, es ist dann schon, das wäre ein Spiel und dann ist der Anpfiff und dann ist man natürlich sehr fokussiert und macht, was man machen kann. Aber wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwas wem zu Fleiß macht. Aber man gibt sich jetzt auch keine Gnade, so.
Genau. Und das ist auch gut, weil man will das ja auch nicht irgendwie. Also man will nicht irgendwie anders behandelt werden, jetzt weil man eben sonst sich gut versteht als Teams, also untereinander und so. Aber während des Spiels gibt es ja schon voll.
Und das ist nämlich auch, das war schon auch was so zum Lernen, weil jetzt, wo ich angefangen habe, ein Jahr später als die Kick hier zum Beispiel, und dann am Anfang, man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnen müssen, eben, weil man das Frau, wie man halt sozialisiert wird, wie man aufwächst, dass man dann halt eben nicht jemanden voll einfährt, irgendwie so. Und jemanden Schmerz zufügt, irgendwie zufügt. Das war schon so eben ein bisschen ein Prozess, und wo man sich das abgewöhnen muss, dass man sich dann für jeden Scheiß, Entschuldigung, entschuldigt auch. Sondern fallen die ein, jemand fällt um, ja, das gehört einfach dazu, aber dann halt so, ach, Entschuldigung, und das muss man dann wirklich so aktiv, aber das ist auch ein bisschen angelernt einfach. Und wenn ich mir dann beim Spiel bei jemandem entschuldigen muss, den jetzt irgendwie wehtut, dann.
Das hört nicht mehr auf.
Ja.
Ist aber ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Einfach weil das wirklich so, wie gesagt, verankert ist, dass man bestimmte Rollenbilder hat und dass man die von Grund auf eigentlich lernt, von wenn man Kind ist bis ins Erwachsenenalter. Und das, wie du gesagt hast, Steffi, dass man das irgendwie umlernt, also dass man da einen Switch findet, braucht wahrscheinlich nicht mal Wochen oder Monate, sondern sogar Jahre, bis man das komplett ablegen kann, ohne dass man jetzt irgendwie eben sich solche Sachen denkt, weil man ist eben, wie gesagt, so aufgewachsen, man hat das im Kopf, es ist eingebrannt und es wird ja auch vorgelebt in, egal ob das in Medien ist oder in, bei der Familie oder sonst wo, man kriegt es ja nur so mit und da dann rauszubrechen, ist einfach ein schwieriger Teil wahrscheinlich dieser Sportart dann auch.
Genau, wir müssen uns da auch im Training immer wieder daran erinnern. Es war erst letztens vor ein paar Wochen eben, dass man dann sagt, ah, du brauchst jetzt nicht wirklich entschuldigen, wenn du völlig legal jemanden eben blockst oder hittest oder was auch immer. Und ich merke es ja selber, also das ist etwas, was, ja, das ist einfach so ein Lernprozess, ein langer, aber eben Schritt für Schritt, glaube ich, ja, kann man es da schon schaffen, aber eben, es ist schon.
Eben, und das ist dann sowas, wo, weil wir ja davor über das Politische geredet haben und wie das verknüpft ist und das halt auch so für sich selber irgendwie was bringt, dass man eben so aus dem ausbricht, wie das alles so gegeben ist. Also eben, es macht mit dann selber was und das ist halt nur so dieses extra Coole dabei.
Ein, wie gesagt, sehr interessanter Aspekt, über den man wahrscheinlich selbst einen eigenen Podcast machen könnte. Wie man sieht, da passiert auch zwischen den Ohren einfach ganz viel im Kopf, was man da auch noch umändern, abändern muss, wie man sich auch weiterentwickelt, klarerweise auch nicht nur in der Sportart, sondern als Person. Sehr, sehr viel dahinter, hinter Roller Derby. Und was jetzt noch ansteht, ist die Entwicklung und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Wir sind wieder zurück bei Fokussport mit mir Nemi Sever und heute mit dem Thema Roller Derby mit Kick-Ass Carolina und Stevie Wonder. Und wir haben jetzt schon über die Regeln der Sportart geredet, wir haben über die Bewegung hinter der Sportart geredet und jetzt gehen wir noch ein wenig auf die Entwicklung der Sportart selbst ein. Ihr spielt ja beide bei den Fearless Bruisers in Innsbruck. Und die wurden 2016 gegründet. Wart ihr beide da schon dabei?
Ich nicht,
Ich
aber die
war schon
Kiki.
dabei. Genau. Das war im Rahmen einer Ausschreibung von den Tiroler Kulturinitiativen. Die Ausschreibung war Feminismus Reloaded und man konnte so Kulturprojekte einreichen und eine Förderung ansuchen. Und da war man eine recht große Gruppe und hatten gerade vorher noch ein anderes Projekt, eher im kulturellen Bereich, Musik und sowas. Und dann war so die Frage, ja, was macht man denn jetzt? Irgendwas, was nicht so kopflastig ist, war die ursprüngliche Überlegung. Und dann haben wir ein bisschen wirklich nur recherchiert und eben gesehen, es gibt eine Sportart, die feministisch ist und vielleicht können wir das einreichen. Und haben halt so ein bisschen geschaut, ja, Roller Derby, alle noch nie so richtig was davon gehört, aber so ein bisschen irgendwie haben wir einen Film gesehen. Aber ja, niemand von uns hat wirklich genau gewusst, wie jetzt das Spiel abläuft. Und dann haben wir das aber so einen Antrag geschrieben und auch tatsächlich diese Förderung bekommen. Und dann mussten wir natürlich diese Punkte, die wir also diese Programmpunkte auch erfüllen, um die wir da angesucht haben. Und da wollten wir eben zum Schluss so, also eben ein Team aufbauen in Innsbruck und dann zum Schluss so ein internationales Spiel organisieren in Innsbruck. Und wir haben gleich recht fett aufgetragen. Und ja, das haben wir dann so gestartet und am Anfang waren wir ziemlich viele, waren wir glaube ich so 25 Personen in diesem Kollektiv und natürlich gab es dann eben Leute, die auch wieder ausgestiegen sind oder die eben zeitlich das nicht mehr hinbekommen haben und so und Am Schluss dieses Projekts, nach so anderthalb Jahren ungefähr, haben wir das erste Spiel dann wirklich veranstaltet in Innsbruck. Wir haben Graz eingeladen und München gegen Bozen auch, also dass gleich zwei Spiele stattfinden konnten. Und dann haben wir gleich dieses erste Spiel gewonnen. Und das war dann voll der Anstoß, okay, passt, wir machen das weiter. Und dann haben wir eben gleich einmal eine zweite Runde geöffnet, damit auch neue Leute zukommen. Und dann ist die Zivil Gott sei Dank dazugekommen. Und viele andere noch, genau. So hat es angefangen, ja.
Wie lief
Ja,
denn
und
so das?
mittlerweile haben wir jetzt den dritten Schwung, gell?
Und macht ihr das dann wirklich so staffelweise, sage ich mal, dass ihr da immer wieder Leute dazu holt?
Ja, schon. Also es gibt halt immer so ein Newbie-Class, haben wir es eh mal genannt. Und das Ding ist, dass man mal eröffnet einmal, also es ist sehr, es entwickelt sich immer ein bisschen anders. Also jetzt die neu dazukommen sind, da ist es jetzt auch anders, als wo wir gestartet sind. Aber es sind dann einfach die Erfahrungen auch, die dazukommen. Jetzt auch, dass das mit dem Minimal Skills Test weggefallen ist, das macht jetzt auch wieder alles anders. Aber im Prinzip schaut man halt zuerst einmal haben wir halt offene Trainings auch immer. Dass halt Leute sich interessieren, dass sie es anschauen können und dass man dann eben starten kann. Und ich meine, wir sind ja ein Verein selbst organisiert und muss man halt immer schauen, wie man das Ganze organisiert, das zum einen. Und natürlich ist halt wichtig auch, dass man sich dann einmal wieder so zusammenfindet als Team. Deswegen schließen wir das dann immer ab nach einem gewissen Zeitraum und dann sagt man, okay, und jetzt wird halt einmal trainiert. Dass das halt einmal so ein bisschen fusioniert wird, dass man sich aufeinander einspielt, dass die Neuen auch dazulernen. Also eben kommen schon mehrere Aspekte dazu. Und deswegen ist dann zwischendurch einmal so eine Pause, dass jetzt nicht wieder neue, so tröpfchenweise dazukommen. Auch. Außer es wäre, das haben wir untereinander ausgemacht, wenn jetzt jemand schon Spielerfahrung hat, dann ist es wieder was anderes. Weil sonst ist es schwierig irgendwie, dass man dann wieder so anknüpft bei den anderen.
Genau, ich habe jetzt mal geschaut in unserer Anwesenheitsliste aktuell, das sind ungefähr, also das sind glaube ich über 30, also so, ich glaub, so 35 ungefähr dabei, was wirklich voll viel ist, weil, also wir wissen eben von anderen Teams, die jetzt auch zum Beispiel also schon in größeren Städten als Innsbruck spielen, dass es immer schwierig ist, eher Leute dabei zu behalten oder Team überhaupt aufstellen zu können. Und bei uns ist eher so, dass wir jetzt ziemlich viele sind und schauen, dass wir immer mehrere Spiele machen können, damit alle auch wirklich zum Zug kommen und nicht immer nur ein Team spielt oder eben, dass da alle gleichmäßig auch drankommen.
Aber die Organisation und alles, ist das dann auf die Spielerinnen aufgeteilt? Also da gibt es wahrscheinlich nicht irgendwie eine Vereinsführung, die viel übernimmt, sondern das ist ja eben bei kleinen Sportarten auch der Fall, dass da einfach alle zusammenhelfen. Wird wahrscheinlich bei euch auch so sein.
Genau, wir haben ja so gewisse Untergruppen, wo eh halt nach Aufgabe, wo dann was dabei ist. Wir sind dann eben sonst so Hallen organisieren, dann halt Training, das ist ziemlich viel Arbeit, weil wir selber eben das uns überlegen, auch, was wir trainieren. Also ich nicht, ich mache mit. Nicht so drum, wir machen einen super Job. Oder eben, dass man die Refs organisiert für ein Spiel oder eben überhaupt so baut, Orga, also für die Spiele, die Organisation. Das ist ja andererseits das Coole beim Roller Derby, weil du kannst ja wirklich jeden fragen. Jedes Team kann man fragen, was man will. Dass sie dann herkommen, das ist dann die Geschichte. Und dass sie ungefähr auf demselben Level sind. Und eben, da braucht man halt dann auch Zeit.
Es gibt die ARDA, also die Austrian Roller Derby Association, die 2017 gegründet wurde und alle österreichischen Teams da dabei hat. Knockouts aus Salzburg, Steel City Rollers aus Linz, Dust City Rollers aus Graz und Vienna Roller Derby aus Wien. Ihr veranstaltet, also es gibt ja auch Meisterschaften, die österreichischen Meisterschaften, die
Es
spielt man
ist ja
ja.
Meisterinnenschaft.
Meisterinnenschaft. die spielt man ja einmal jährlich über ein Wochenende aus. wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Es gibt also keine Liga.
Genau, also in dem Sinne nicht. In Deutschland zum Beispiel gibt es sowas, also da gibt es die Bundesliga und deshalb ist es auch schwierig, Teams aus Deutschland für ein Spiel zu gewinnen, weil die meistens eben Bundesligaspiele haben. Aber in Österreich war es, also im ersten Jahr der EM war es so mit Hin- und Rückspiel und das haben wir, der Modus hat sich dann geändert und da war es eben, wie wir es jetzt in Innsbruck auch veranstaltet haben, so, dass es ein Wochenende war mit eben jedes Team gegen jedes und also so turniermäßig mit Finale dann, genau. Aber es gibt eben das europäische Ranking, das ist vielleicht interessant. Da gibt es also so ein Flatrack-Stats, heißt es, wo man die Punkte danach eintragt vom Spiel und das jedes europäische Team gerankt. Und ich glaube, wir sind jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, wir waren noch mal auf Platz 100. 68 oder so von uns, insgesamt circa 500 Teams. Und da kann man dann, da gibt es dann so einen Algorithmus, der das ausrechnet, also gegen welches Team solltest oder könntest du jetzt spielen, um vielleicht eben das Level in etwa zu halten oder eben genau, dass man sich aufzusteigen. Und da kann man sich dann wirklich alle Teams aussuchen. Zum Beispiel im April ist ja bei uns Island angesagt. Und wir waren auch schon in Palermo oder in Frankreich, in Valence, waren wir in Breda, in der Schweiz viel. Es ist schon cool, dass du dann auch so, ja, dass man viel rumkommt und nicht gegen dieselben Teams immer spielt.
Zählen dann, also das sind ja dann sozusagen Freundschaftsspiele, die man spielt, zählen die dann auch mit zu diesem Ranking?
Ja, also es sind quasi offizielle Bouts.
Okay.
Und da kann man eben jeden fragen oder jedes Team fragen so. Und das zählt dann schon. Also Freundschaftsspiel, das wäre dann ein Scrimmage, wo dann das eigentlich nicht
Genau.
offiziell eingetragen wird.
Und das ist eigentlich so ein bisschen eine Sache, wie man es organisiert. Also solange das Spiel regelkonform, also mit genug Schiris zum Beispiel, die Zeit nicht total verkürzt wird, sondern eben diese klassische Spielzeit einhat, kann man das als Regular Game eintragen und das zählt dann schon. Also ob man es dann jetzt Scrimmage nennt oder Bad, ist nicht so wichtig, aber wenn es so ein Regular Game ist, dann kann man das eintragen.
Und Carlo, du hast erwähnt, in Deutschland gibt es eben ein Ligasystem, da haben sie sogar drei Ligen. Und es gibt beispielsweise im Eishockey ist es so, dass man in der österreichischen Liga auch Teams aus Slowenien oder der Slowakei dabei hat, oder ja, eben einfach aus anderen Ländern auch. Wäre das nicht auch eine Option für euch, dass ihr vielleicht in die deutsche Liga mit einsteigt?
Oh, interessant, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Deutsche Meisterinnen, Stevie. ja, ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hat es nicht mal so Alpen irgendwas gegeben?
Ja,
So,
ja, ja.
also wo so Teams, die um die Alpen lokalisiert sind, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da mal was gegeben hat. Unser großes Ziel ist es natürlich, österreichische Meisterin zu werden. Aber vielleicht sollte man da größer denken.
Wäre auf jeden Fall eine Idee. Also wie gesagt, das war für mich so der erste Gedanke. Ich kenne es aus dem
Ja.
Eishockey, gibt auch
Stimmt,
Basketballligen beispielsweise, die halt einfach länderübergreifend spielen und da würde sich ja vielleicht auch beim Roller Derby anbieten, dass man da einfach um
ja.
regelmäßige Ligaspiele zu haben, einfach ein bisschen sich zusammensetzt.
Genau, es wäre eigentlich eh, also es wäre sicher fein, wenn es so ein bisschen regelmäßig, also eine Regelmäßigkeit hat. Ich meine, gerade jetzt mit Corona ist sowieso alles anders, aber so, sonst muss man sich halt wirklich selber immer alles überlegen und organisieren und so. Und wenn es dann vielleicht so ein Gremium oder sowas gibt oder so nochmal eine Ebene, die das vielleicht koordiniert, das wäre natürlich fein, aber eben so ist es schon immer auch ziemlich aufwendig, dass man überhaupt zu spielen kommt. Also das ist leider ein bisschen ein Nachteil vielleicht.
2018 hat Österreich erstmals beim Roller Derby World Cup teilgenommen. Also man sieht dann auch, dass sich in den letzten Jahren auch in Österreich viel getan hat. Also Gründung von neuen Vereinen, Teilnahme an eben einem Derby World Cup, Meisterschaften, alles Mögliche. Also es tut sich schon was in der Sportart, oder? Stiefel vielleicht.
Ja, wohl. Ja, na, auf alle Fälle. Man, im, da, wie lange gibt es jetzt das Vienna Roller Derby? Wir haben jetzt 10 Jahre gefeiert.
Glaub schon, ja.
Also die sind wirklich schon etabliert und ich glaube, da war überwiegend war das Team Austria, glaube ich, oder?
Ja.
Also die sind schon ganz gut dabei und die haben ja auch ein A-Team und ein B-Team. Und eben, dann hat man schon gemerkt, es sind schon ein paar Teams nachkommen, so mit Graz, Linz und Innsbruck. Und dann ist ja noch Salzburg dazukommen. Und es ist schon auch, es war schon ein Gespräch auch mit Burgenland oder Vorarlberg.
Eisenstadt.
Genau. Wo einmal so Plan war, dass sie was gründen. Also merkt man schon, dass es größer wird, auch, ja.
Ja, man hat da immer wieder so Anfragen. Also, ich weiß, eine aus Vorarlberg hat uns einmal angefragt, wie wir das so machen oder organisieren. Und also grundsätzlich kann man schon vor, dass das Interesse recht hoch ist. Wenn man jetzt schaut, was eben immer wieder bekommt man so Nachrichten, wann, wie oft trainiert ihr oder kann man da mal hinkommen und sich das anschauen, so. Also ich glaube schon, dass es ein Sport ist, der sehr viel Potenzial noch hat. Wir haben auch zum Beispiel mal ein Kindertraining veranstaltet. Das wäre natürlich auch so ein Next Level, um eben zu schauen, dass der Sport auch, wenn ich jetzt zum Beispiel dann irgendwann nicht mehr spiele, und wie es, ja, so wie sich das nicht mehr ausgeht, dass dann eben immer Leute sind, die das weitermachen und den
So
Verein
wie
weiter.
bei dir auch. Das könnte
Ja,
wichtiger sein als Roland. Und wenn man dann mit die Gruppe spielt.
wir sprechen immer von der Pension. Hoffentlich noch nicht so bald, ja.
Weil du gerade Kind angesprochen hast, können Kinder und Jugendliche das spielen oder ist es üblich, dass man das macht, weil es ist ja doch eben ein bisschen eine härtere Gangart? Oder ist es das da, dass man sagt, nee, okay, da lieber nicht, erst wenn ihr ein bisschen älter seid?
Ja, ich glaube, irgendwer hat jetzt gesagt, dass in München haben sie, glaube ich, ein Nachwuchsteam. Und prinzipiell, ich meine, also bei uns ist jetzt schon, wenn man volljährig ist, dass wir starten. Aber jetzt gerade auch in Amerika, da ist das schon viel etablierter. Also da fangen ja wirklich Kinder schon an, was ja super cool ist. Weil die sind dann
Ja.
halt, wenn da als kleines Kind anfängst, da bist du ja dann mega. Und eben, ich habe mal irgendwo gehört, dass sie dann auch so Scholarships haben, also so mit Stipendien. Also das ist ja auch, das ist dann schon ein anderes Level. Stell dir vor, du hast ein Stipendium beim Roller Derby.
Wahnsinn. Euer Lebenstraum.
Ja.
Genau, ich glaube, also im skandinavischen Raum ist das ja, das wirklich so Kinderteams oder so Junior Roller Derby, das muss schon irgendwas geben dazu, ja.
Was da noch vielleicht dazu kommt, um vielleicht nochmal auf vorherige Aussagen einzugehen, ist ja auch, dass man dann direkt so aufwächst mit diesem veränderten Rollenbild, dass man nicht Vollgas drin ist, sondern das von Kind auf anders lernt, was ja auch ein sehr, sehr positiver Aspekt in dem Fall wäre in dieser Sportart. Was ich jetzt noch gar nicht, glaube, so voll drauf eingegangen bin am Anfang war oder ist, dass die Sportart, wir haben ja jetzt sowieso die ganze Zeit über Spielerinnen geredet, über die ja, Teams, die Frauenteams auch. Es ist eine Sportart, was vollkommen unüblich ist, weil normalerweise sind halt die Männer, die diese Sportart ausführen, und die Frauen kommen in den meisten Geschichten, die man dann auch durchliest im geschichtlichen Teil, kommen einfach 50 Jahre später nach, 100 Jahre später nach, und fangen dann erst an mit dieser Sportart. Hier ist es sehr interessant, dass der Großteil der Teams und Spielerinnen eben, dass das Frauen sind und dass die Männer gar nicht so präsent sind in dieser Sportart. Also ein sehr interessanter Aspekt eigentlich. Vielleicht die Frage an euch, wäre von euch vielleicht auch ein Wunsch also Richtung Entwicklung, dass sich dahin entwickelt, dass auch Männer teilnehmen? Oder findet ihr, dass man einfach sagt, nee, Das soll einfach so wenigstens eine Sportart bleiben, bei der die Frauen eher die Sportart ausführen und da ja mitmachen.
Ja.
Zum Schluss noch so eine Frage rausgehauen.
Also ich persönlich, ich finde es gut, dass das einfach einmal so ein Frauending ist. Es gibt ja in Italien gibt es ja ein Männerteam. Also so vereinzelt kommt es schon so daher. Ja, es gibt da manche, glaube ich, die so Mixteams auch haben, die da ein bisschen offener sein. Prinzipiell ist ja so von den Regeln her von Women Flat Track Roller Derby sind ja also so Flinter, dass Menschen, Frauen, deren sexuelle Orientierung oder eben Frauen mit Sternchen, also die sich als solches identifizieren oder eben auch so in diese Non-Binary Richtung. Und das finde ich voll super, dass das da sehr offen ist. Also es hat schon jetzt, wenn man sagt, okay, es hat mit dem feministischen Aspekt angefangen, dass man das einfach für Frauen macht und dass jetzt einfach auch, weil das sich auch weiterentwickelt hat, dass jetzt eine queer-feministische ja, Einflüsse da irgendwie jetzt da dabei sein. Und das ist voll super, dass da eben alle möglichen Menschen integriert werden. Jetzt so, ich nenne es jetzt einfach mal so Cis-Männer. Das bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil es einfach auch so oft oder schnell passiert, dass dann, wenn dann Männer da mitspielen, also so Cis-Männer, oder dann halt das sich voll etabliert und es viele Männerteams gibt, dass dann eben die Frauen da wieder eben so auf die Seite rücken, oder? Das ist dann wie beim, dann gibt es Fußball und Frauenfußball. Ich weiß nicht, warum ich immer Fußball als Beispiel nehme, aber ich kenne mich
Es
überhaupt nicht aus,
ist
aber
das
so
übliche
Plakativen.
Beispiel.
Genau, ja. Und so das andere, ich meine, ich weiß nicht, wo ich mitgekriegt habe, alles, und da haben sich jetzt so als Beispiel die Cheerleaders auch. Ja, also die Cheerleaders, da war einmal, dass die haben einen Artikel gehabt, einen Zeitungsartikel in Wien, waren auf der Frontseite, wie das jetzt toll ist, und das Roller Derby war dann halt irgendwo so ein Mini-Teil. Sie haben, glaube ich, also auch selber dazu geäußert, dass sie das halt auch nicht ganz cool finden. Aber da merkt man halt, oder? Eigentlich cheeren die Männer für das Frauenteam oder für das Team. Sie haben kein Frauenteam. Und dann landen sie aber auf der Frontseite. Also da merkt man halt, dass da irgendwie so ist ein bisschen gefährlich. Und man gibt auch manche Teams, die haben dann auch Männer in der Bench. Ich finde es super, dass bei uns eben da nur Frauen sein, weil es dann, ich meine, es ist eine Persönlichkeitsgeschichte, gell? Und ich meine, die verstehen sich ja alle voll super, aber für mich persönlich ist dann immer so ein, wieder so ein Touch, dass dann als Frauen sind am Spielfeld und spielen und der Mann schreit dann aus der Bench irgendwie zu, was du jetzt da falsch machst. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, dem würde ich mich voll und ganz anschließen. Weil eben ich habe alles gefühlt, also ich finde es eigentlich erfrischend und fein, dass es jetzt, dass es eben so ein bisschen eine Alternative ist und dass es wirklich eben ein Sport ist, der von Frauen vor allem oder im Flinter ausgeübt wird und der jetzt nicht eben direkt diese Männerschiene wieder bespielt. Und es gibt auch so einen Freiraum einfach oder so. Ja, so einen freien Gestaltungsraum und es ist eben irgendwie schon anders, wenn jetzt, ob jetzt Männer dabei sind oder nicht, das mit der Bench finde ich auch immer ein bisschen schräg, also so persönlich. Und natürlich kann man das dann auch anders sehen, aber so grundsätzlich bin ich eigentlich froh, dass Men's Roller Derby nicht ganz so groß ist. Also es ist für mich okay, dass es das gibt natürlich und die können das auch gern machen, aber grundsätzlich
Genau, aber
finde
es
ich
ist
es
dann
eben schon.
Männer-Roller Derby. Es gibt Roller
Genau.
Derby und Männer-Roller Derby.
Genau, das, dann ist wieder irgendwie okay.
Ansonsten können die Männer, wie heute ja, einfach mal einen Podcast über die Sportart machen. Kann man ja auch gut aufgehoben sein. und ja, da haben wir schon alles. wichtige, sage ich mal, durch über die Sportart und kommen jetzt noch zu den abschließenden 5 Kurzfragen zu einem kleinen World Rap. Also kurze Frage, ganz kurze Antwort und fangen wir einfach mal am Anfang. Tauschen wir mal durch, anfangen mit Stevel, Caro, dann Caro, Stevel und so weiter. Die erste Frage, wenn ich einen Roller Derby Namen hätte, ich habe 3 Vorschläge für euch und ihr dürft euch einen aussuchen.
Okay.
Nummer 1, Neminatrix. Nummer 2, Neminator. Nummer 3, Neminem.
Ich wäre fürs Zweite, weil ich habe am Anfang auch mal überlegt, ob ich Steffi Nator nehmen soll. Also bin ich fürs Zweite.
Ich bin spontan auch fürs Zweite.
Mhm. Passt.
Da kann auch.
Eure anstrengendste Trainingseinheit?
Wir haben einmal ein Bootcamp gemacht und da haben wir irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit nur Burpees machen müssen. Und das war für mich, weiter habe ich fast, mir fast übergeben.
ja, ich würde auch sagen, so Bootcamp mit dann nur 27-5 am Schluss.
Die stärksten Gegnerinnen, die ihr, oder ja, das stärkste Team, gegen das ihr bisher gespielt habt?
Wien.
Wien. Bisher.
Euer großes persönliches Ziel, wenn man es jetzt, muss man nicht unbedingt auf die Sportart beziehen?
Also ich würde schon gern, weiß nicht, ob das zu unrealistisch ist, aber ich würde gern so lange Roller Derby spielen, bis ich unter die Top 100 kommen.
Nice. Bin ich sofort dabei. ja, also persönlich meine Kondition, dass die besser wird, dass falls man mal als Chairmanin übernehmen muss, dass ich das dann gut schaffe. Und ich werde gerne noch ein bisschen stärker. Ich habe das Gefühl, dass so diese Stärke ist eher meine Stärke, deswegen würde ich da noch gerne noch weiter kommen.
Das muss was heißen.
Mega stark.
The Wall.
Auch bekannt als The Wall.
Die letzte Frage. Eure Sportart, wenn es nicht Roller Derby wäre?
Ich bin ja nicht so der Sportfan. Also ich habe ja lange irgendwie nach was gesucht, was mir eben so Spaß macht. Deswegen hätte jetzt mir ödet es oft an, sage ich jetzt. Deswegen glaube ich, würde ich eher wieder was Neues ausprobieren und vielleicht eher so in das Boxen oder so reinschnippern.
Also für mich wäre es, wenn es zählt, eben im Skatepark skaten mit den Rollschuhen. Das habe ich ein bisschen angefangen während Corona. Und sonst als neuer Sportart Tennis.
Eine Sportart, die ich vielleicht noch erwähnen will, weil es ja geschichtlich ein bisschen zusammenhängt, wäre denn nicht auch Wrestling was für euch, nachdem man gehört hat, dass der Show-Aspekt da groß ist?
Ja, es gibt ja die Serie Glow
ja,
auf Netflix.
Unglaublich gute Serie, alle, die es ansehen gerade, wollen.
Ja, eben, ich habe mich da nämlich schon gesehen. Auch.
Ja, ich habe mich sofort,
gut. Ja.
Ja, gell? Ja, auf jeden Fall anzudenken.
Also, ja, würde ich auch sagen.
Sehr gut. Frechheit, dass die Serie abgestellt wurde, aber
ja,
ist halt leider so. Ja, das war der 20. Podcast von Focus Sport Roller Derby. Ich hoffe wie immer, dass wir euch gemeinsam diese Sportart ein wenig näher bringen konnten und das Interesse, normalerweise sage ich immer, bei dem ein oder anderen oder der ein oder anderen geweckt haben, aber hier mal spezifisch bei der ein oder anderen geweckt haben. Ich bleib auch dieses Jahr dabei, also planmäßig wäre es ein Podcast pro Monat und wer die Gäste sind, das erfahrt ihr dann immer auf meinen Social Media Kanälen, wo ihr auch ganz wichtig immer gerne Fragen einschicken könnt. Also da stelle ich das immer rauf, dass man zur jeweiligen Sportart auch da ein bisschen was einschicken kann, das vielleicht auch interaktiver macht. Wie schon erwähnt, Instagram, Facebook, Twitter, überall unter Nemi Sever Und ihr könnt dann auch den Podcast, wie gesagt, auf allen Podcast-Plattformen finden und dann die Videoversion auf YouTube. Da sind dann auch noch alle Podcasts drin. Und auf www.fokussport.net ist alles gebündelt oben. Und schaut natürlich auch bei Kick-Ass Carolina und Steve Wonder vorbei. Vielleicht eure Social-Media-Accounts, falls ihr die teilen wollt. Oder von den Fearless Bruisers natürlich auch.
Ja, Fearless Bruisers findet man natürlich auf Facebook und auf Insta auch. Mein persönlicher Insta-Account ist jetzt nicht so aktiv, dass es jetzt, glaube ich, nicht so spannend ist. Menschen, aber ich glaube, da ist der von der Kiki spannender.
Ja, gern. Also ich freue mich über neue Follies. Kickass.carolina auf Insta.
Auf jeden Fall mal folgen. Und ja, danke schön euch beiden. Danke an Kickass Carolina. Danke an Stevel. Viel Erfolg weiterhin bei der Sportart, beim Größer machen der Sportart, hat ja bisher eigentlich ganz gut geklappt, wie man gehört hat. Da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Vielleicht sieht man euch irgendwann mal in der deutschen Liga. Mal sehen, wie das dann sich entwickelt. Und ja, viel Spaß bei der weiteren Ausübung. Der Sportart ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spannendes, wie man heute gehört hat.
Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, man sieht ihr mal beim Spiel.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen, vielen Dank.
Das war mal die Sendung und am Ende habe ich ja immer noch ein bisschen einen kleinen Mini-Witz drin. Diesmal macht es mir die Sportart ganz einfach, wie schon am Anfang erwähnt. Ich lese jetzt einfach die restlichen Namen des Teams vor, weil ihr es so gerne hört. Nochmal eure Namen, Kick-Ass Carolina und Steve Wonder. Und die restlichen... Die restlichen Namen Pinarolada oder Pinarolada, Patricia, Frida, K.O., Missverständnis, Vicious V, Easy Floor Punch, Hedy Lascar, Hell Ena oder Hell O Kitty. Und mein absoluter Favorit, den ich letztes Mal auf Kados Twitter-Account gelesen habe, war die Idee, sich Gewaltraut zu nennen. Also da habe ich ewig lang drüber gelacht. Gewaltraut ist mein absoluter Favorit. Sorry an euch beide. Aber der Name.
Ich habe ja eine Freundin von mir, da habe ich auch schon überlegt, wie sie sich nennen könnte. Und da sind wir dann auf Würgit gekommen.
Oh Gott, ja.
Wir sehen. Brilliant. Mega, mega Ideen. Danke euch beiden nochmal. Das war die erste Sendung 2022 und hoffentlich folgen viele weitere dieses Jahr. Und ganz wichtig natürlich auch 2022, bleibt sportlich.